Ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir heute miteinander feiern dürfen, in dieser Hitze. Und Christine hat schon gesagt, es geht um Wasser. Und auch wenn man nachher nicht mehr trinken muss, ich erlaube mir ab und zu gleich noch einen Schluck zu nehmen heute. Wir haben ja vor rund 3-4 Wochen war Hans-Rudi Bohl da gewesen. Die sich daran erinnern. Und er hat erzählt von dem Fest, wo wir eingeladen sind. Von dem Fest, wo Gott aussendet und sagt, hey, kommen da mein Fest, die sind alle zusammen eingeladen und das Privileg ist, die Einladung anzunehmen. Und vor rund 2 Wochen durfte ich darüber reden, über die Kinder, die zu Gott kommen, zu Jesus kommen. Lass die Kinder zu mir kommen, wo wir gesehen haben, du bist angenommen, wie du bist vor Gott. Wie ein Kind den Vater vorbehaltlos annimmt, nimmt Gott dich auch vorbehaltlos an. Also wenn wir das Fest, die Einladung annehmen, zu Gott kommen, dann dürfen wir einfach bei Gott sein, so wie wir sind. Und wir haben dann auch noch gesehen, dein Gottesbild, das, was du hast von Gott, das bestimmt auch ein Stück weit, wie du andere kannst annehmen, wie du andere siehst. Und umso wichtiger ist es darum, dass wenn wir die Einladung annehmen und angenommen sind von Gott, Gott besser lernt kennen. Und um das geht es heute, dass wenn wir Jesus begegnen, dass wir eine Veränderung erleben in uns. Immer wieder. Es wird eine Veränderung stattfinden, wenn wir Jesus begegnen. Und das ist immer wieder der Fall. Es ist also nicht so, dass man irgendwann zum Glauben kommt, die Einladung annimmt und dann ist es so, sondern wir lernen Gott immer tiefer kennen. Und all die das schon erlebt haben, die wissen, von was ich rede. Eben, man wird schuldlos, man sieht Sinnlosigkeit im Leben, wo nicht mehr da ist, wo man einfach Gott begegnet. Aber es geht dann weiter. Und wie das kann aussehen, das werden wir heute miteinander anschauen. Im Johannes 4, die Begegnung von der Samariterin mit Jesus. Eine wunderbare Geschichte. Bevor wir diesen Text einsteigen, muss man ganz kurz verstehen, die Samariter, das war ein spezielles Völkchen, die waren ein bisschen im Streit mit den Juden. Es waren eigentlich auch Juden, aber es war so, dass zur Zeit der zweiten Könige haben die Assyrer das Land mal eingenommen, haben einen grossen Teil verschleppt und ein paar Assyrer dort in dem Land Samaria angesiedelt. Und dann ist es so zu Mischehen gekommen. Und was auch noch speziell ist bei den Samaritern, die haben nur die ersten 5 Mosebücher akzeptiert als Glaubensgrundlage. Also die haben all die Propheten nicht gehabt, aber die 5 Bücher Mose, das sind ihre Glaubensgrundlage gewesen. Sie haben sich dann ein bisschen vermischt mit den assyrischen Göttern, aber unterm Strich haben sie immer an dem hebräischen Gott festgehalten. Das finde ich noch speziell, obwohl assyrische Einflüsse gekommen sind, babylonische Einflüsse vielleicht, haben sie an dem Gott immer festgehalten. Und sie haben die messianische Verheißung gekannt aus den Mosebüchern. Sie haben gewusst, irgendwann wird der Messias kommen. Das haben sie tief in ihrem Herz drinnen gehabt. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, wenn wir in den Text einsteigen. Und wir machen es heute etwas speziell. Ich habe mir erlaubt, einen kleinen Werbeblock zu machen. Wir lesen heute die Bibel nicht, sondern wir hören sie. Und zwar aus der szenischen Bibellesung nach Luther. Eine szenische Lesung, das ist der Originaltext nach Luther 84, aber von verschiedenen Sprechern geredet. Das geht rund 5 Minuten, macht es euch bequem, lehnt euch zurück, geniesst die Art und Weise, wie das vorgetragen wird. Es ist auch eben wie eine meiner Lieblingsstellen in der Hörbibel, weil ich es noch spannend finde, vor allem mit Frau redet. Wir haben vielleicht manchmal das Gefühl, dass die Frau schon von Anfang an starrt in Furcht vor dem Jesus, aber für sie ist Jesus einfach irgendein Wandertyp, der dort vorbeikommt und das kommt gut raus, finde ich, bis dann sie merkt, um was es geht. Wie gesagt, es gab 5 Minuten, ich rede dafür noch ein bisschen weniger, dann haben wir Zeit auch wieder drin. Und man sieht den Text da, die mitlesen wollen, Ton ab, bitte. Genau. Also eine wunderbare Szene, die sich da in der Bibel abspielt. Und so etwa könnte der Brunnen ausgesehen haben. Damals zu dieser Zeit steht sich damals immer so ein schöner mit Rand und Stein auf und sieht man es. Also haben sie los, dass da einer auch sieht. Genau. Also Jesus ist unterwegs von Judäa Richtung Norden, auf Galiläa mit seinen Jüngern zusammen und kommt dann irgendwann in das Land Samaria. Der Landstrich, der scheint nicht so bekannt zu sein. Der Johannes, der das Evangelium schreibt, muss dann das noch ein bisschen präzisieren. Das ist da in der Nähe vom Jakobsgrundstück, wo der Josef bekommen hat. Da gibt es noch einen Brunnen. Und wir können annehmen, wir können uns das jetzt gut vorstellen, es war relativ heiß gewesen wahrscheinlich. Und wenn man so unterwegs ist, gibt es Durst, man freut sich auf etwas zu trinken. Und Jesus ist dann unterwegs, kommt dort an und die Jünger ziehen weiter in die Stadt und posten. Und dann kommt der erste so beiläufige Satz im Vers 6, wo es einfach heisst, und Jesus ist müde. Und der Satz, der gefällt mir mega, weil er zeigt, dass Jesus einfach ein Mensch war. Er hat all die Probleme gekannt, er ist auch müde vom Alltag, er war unterwegs, er hat irgendwo predigt, er hat irgendwo geholfen, er hat sich mit den Jüngern unterhalten, er hat gelehrt und jetzt ist er einfach mal müde, kommt dort an und ist einfach ganz Mensch. Und das zeigt mir immer wieder, wie gut Jesus uns versteht in allen unseren Alltagssorgen. Er kennt das, er hat das auch erlebt. Die Hitze, das nicht mögen, das Hoffen, dass man jetzt einfach mal zur Ruhe kommt. Und dann erwähnt Johannes so ein bisschen auf den Blick, was noch alles wird kommen, die Uhrzeit. Und es ist Mittagszeit, die sechste Stunde. Und das ist schon ein bisschen komisch, dass erstens, dass das Johannes erwähnt und zweitens, dass jetzt mitten am Mittag die Frau kommt. Das stimmt irgendetwas nicht. Am Mittag geht man nicht an so einen Brunnen. Also wenn wir jetzt da ein bisschen schauen, das ist schon heiss, wenn man drauf schaut. Das macht man am Morgen oder am Abend. Also mit dieser Frau, da stimmt etwas nicht, wo jetzt Johannes uns berichten wird. Darum erwähnt er auch das Ereignis. Und bald werden wir sehen, dass die Frau die ganze Liebe von Jesus erfahren wird. Und der Jesus, wo die Frau ankommt, startet Jesus das Gespräch. Und er sagt auch zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Und das finde ich noch auch eine spezielle Situation, weil wenn ihr ein bisschen die Evangelien anschaut, fällt euch vielleicht auch auf, meistens wird Jesus etwas gefragt, der Nikodemus, der kommt, die Pharisäer, die mit ihm streiten, die Juden, die mit ihm streiten, die Jünger, die wieder etwas nicht verstanden haben. Jedes Mal wird er gefragt, muss er Antwort geben. Aber da fängt Jesus das Gespräch an. Und ich denke, das war auch deswegen, weil er einfach auch von Anfang an die Liebe zu dieser Frau gehabt, die Not gekannt hat. Gib mir zu trinken, sagt er zu ihr. Und dann reagiert die Frau ganz speziell und darum haben wir auch den geschichtlichen Hintergrund gebraucht. Was? Du bittest mich, als Samariterin, dass ich dir jetzt Trinken gebe? Und die Juden und die Samariter, die haben wirklich Streit gehabt und der ist so tief gegangen, das hören wir dann im Johannes 8, 48 zum Beispiel, da sagen die Juden zu Jesus, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen bösen Geist hast? Also die Samariter waren wirklich uns die Schublade gewesen. Und die Frau ist jetzt natürlich entsprechend fast schockiert. Was, du fragst mich, der du ein Jude bist, ob ich dir Wasser gebe? Und sie hat Jesus wahrscheinlich daran erkannt, an den Kordeln, die er hatte, in den Quasten. Ist noch interessant, die äußere Erscheinung von Jesus hat nie Anlass gegeben zur Diskussion unter den Juden. Also man darf annehmen, der ist rumgelaufen wie alle anderen Juden auch. Er hat vor allem durch seine Rede, durch sein Wirken gewirkt, aber rumgelaufen ist er genau gleich wie alle anderen. Also sie hat ihn erkannt als ein Jude und hat ihn dann entsprechend darauf angesprochen. Und wie reagiert jetzt Jesus, wo er merkt, ja, die Frau ist jetzt nicht gut drauf, die will mir nicht wirklich helfen. Vielleicht hat sie ja gar kein Interesse an mir. Er könnte jetzt sagen, gut, du hast gehabt, wenn du nicht willst mit mir. Aber er hebt seinen Fokus weiterhin auf die Frau, auf die Not, die sie bewegt, die er davon weiss. Und er begegnet ihr, auch wenn man das im ersten Blick vielleicht nicht gerade sieht, im Dialog hinein, mit einer ganz grossen Liebe. Und er sagt ihr dann im Vers 10, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Er antwortet gelassen und ruhig. Und er verwendet immer wieder die Begriffe Wasser und Durst. Das ist so naheliegend an dem Brunnen. Das ist das, was die Frau versteht. Sie kommt raus in der Mittagszeit, hat Durst. Es verlangt sie nach Wasser. Und er redet zu ihr, sodass sie es versteht. Er weiss von diesen Sehnsüchten, die die Frau plagt. Wie sie getrieben ist, wie sie Beziehungen sucht, wie sie in der Not ist, wie sie Geborgenheit sucht. Und er sieht die ganze tiefe Not in ihr in. Und ich glaube, er sieht sie auch immer wieder in uns. Er weiß, was wir brauchen, geht immer genau auf das ein, was dran ist. Aber die Frau glaubt immer noch nicht, dass ihr geholfen werden kann. Ausgerechnet dem Jude soll ihr helfen können. Und sie sagt, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Wenn es ein bisschen gehört haben, ist recht schnippisch überkommen. Was willst du? Du hast nicht mal einen Schöpfer und lebendiges Wasser. Also, wie würdest du mir das geben? Und ich glaube, durch das, was sie noch den Jakob erwähnt, wird sie auch zeigen, hey, ich gehöre im Fall auch zu den Juden. Ich kenne die Geschichte auch. Ich weiss auch, dass da ein Gott ist, der mir könnte helfen. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass sie vielleicht ein bisschen enttäuscht ist von Gott, wenn sie sagt, bist du mehr als Jakob? Der Jakob hat mir auch nicht geholfen und sein Gott hat mir bis dahin auch nicht geholfen. Eventuell ist sie total enttäuscht von Gott. Und dann kommt ihr die Begegnung, wo einer redet, ich kann dir helfen, und noch einen Juden zu einem, der mehr Bücher hat und andere Religionen lebt. Und vielleicht kommt da der Punkt vor, wo sie einfach resigniert hat und sagt, mir kann eigentlich niemand mehr helfen. Aber Jesus gibt weiterhin nicht auf. Er sagt, schau, wenn du von dem Wasser trinkst, du wirst wieder Durst haben. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ihm gegeben werde, das ich ihm geben werde, das wird ihm in eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Apropos Wasser. Jesus bleibt einfach dran. Und wieder ist von Wasser gedreht. Und er sagt, schau, ich kann dich lebendig machen, ich kann dir helfen. Und der Vers, der sagt zwei Sachen aus. Einerseits geht es in diesem Vers um den Sinn vom Leben. Und andererseits geht es auch darum, lebendig zu werden. Wenn Jesus sagt, ich gebe dir zu trinken, von dem wirst du nie mehr Durst haben, dann zeigt das auch die Hilflosigkeit in dieser Welt draussen. Das Streben nach Glück, das Streben nach Sinn. Und mir ist gerade letztens durch den Kopf, ich bin sehr früh zum Glauben gekommen, mit 11. Und ich glaube, gerade die unterwegs sind, schon lange dürfen unterwegs sein mit Gott, das ist ein riesen Privileg. Aber ich glaube, auf der anderen Seite haben wir vielleicht ein bisschen vergessen, wie es ohne Gott ist. Wie das für Menschen ist, die Jesus nicht kennen. Die Sinnlosigkeit, das Hoffen, jedes Mal das Bangen. Man geht in die Disco, man geht dorthin, man investiert in die Karriere, man hofft einfach irgendwo, den Sinn vom Leben zu finden. Man nimmt einen Schluck von dem Leben und am nächsten Tag hat man wieder Durst, man wacht neben einem Fremden auf oder im Spital wegen einem Herzinfarkt, weil man krampft hat, die verrückt gehofft hat, dort findet man Bestätigung. Vielleicht haben wir das ein bisschen vergessen. Vielleicht ist das auch der Grund, dass wir manchmal nicht mehr so das Bedürfnis spüren, rauszugehen in die Welt, das ist jetzt eine These, rauszugehen in die Welt, den Menschen vom Evangelium zu erzählen. Da ist eine riesengroße Not. Der ewige, ewige Durst. Das drin in uns, das Verlangen, das gestillt werden muss. Und wir kommen einfach nicht zur Ruhe, weil der Einzige, der das stillen kann, ist Jesus Christus. Und wir haben das Verlangen in uns inne, oder die Menschen haben das Verlangen in uns inne, weil unser Geist tot ist. Und ein toter Geist, der ist nicht fähig, ein Leben so auszufüllen, wie wir das gerne hätten, wie das Gott vorgesehen hat. Und darum müssen wir auch lebendig gemacht werden. Im Epheser 2 steht, wir sind tot und nur durch Gnade von Jesus und durch Gott sind wir vom Tod auferstanden ins Leben. Also in Augen Gottes sind wir tatsächlich tot. Es ist also nicht so, dass wir ein bisschen krank sind und dann kommt Jesus, heilt uns, wir sind gesund und dann werden wir wieder krank, wir sind gesund. Nein, in Augen Gottes sind wir ein toter Geist. Und der muss lebendig gemacht werden. Und damit meint Jesus, wenn er sagt, schau, du wirst eine Quelle bekommen, die nicht lebendig macht, nicht nur lebendig macht, sondern ins ewige Leben hineinquillt. Also es ist ein Wasser, wo dein Geist lebendig machen wird, dass du plötzlich vom Tod ins Leben auferstehst. Und darum hat es auch so einen riesengroßen Opfertod von Jesus Christus gebraucht. Da ist nicht einfach darum gegangen, ein paar Menschen, die ein bisschen gesündigt haben, und jetzt räumen wir das aus, und dann ist das vergeben. Sondern du hast die ganze Schöpfungskraft von Gott gebraucht, damit aus einem toten Wesen Mensch durch den Sündenfall wieder ein lebendiger Wesen kann werden. Ein lebendiger Geist. Darum ist das Opfer so riesig. Darum haben die paar Stierli nicht gelangt und Schäfli und Tauben. Dass wir wieder Zugang zu Gott haben. Vom Tod wieder zurück zum Leben. Und mir hilft das auch, das Bild, wenn wir uns zwei Wochen zurückbesinnen, wo wir davon gekommen haben, dass Gott sagt, schau, Jesus sagt, ich bin für dich gestorben und wieder auferstanden. Und wenn du mich annimmst, dann bist du ein Kind von Gott. Und so ist es auch bildlich, also so gesehen, vom Tod zum Leben. Du kannst nicht tot sein oder lebendig. Und wenn du Jesus angenommen hast in dein Leben, wenn du aufs Kreuz gekommen bist, deine Schulden abgegeben hast, dann bist du ein lebendiges Wesen. Und das hilft mir sehr stark auch in der Heilsgewissheit immer wieder, wo wir auch vor 2 Wochen gesehen haben, was das ist. Dass ich weiss, ich kann nicht tot sein oder lebendig. Ich kann nicht von meinem Leben wieder ein bisschen tot sein, wieder von Gott, sondern du bist ein lebendiges Wesen. Du bist nicht einfach wieder krank, hast wieder etwas zwischen Gott und dir, sondern du darfst immer wieder zu Gott kommen, so wie du bist. Dadurch kommen wir den Heiligen Geist ja auch über, der in uns hineinlebt. Und das ist nicht einfach eine Kraft, die uns ein bisschen hilft, dass wir ein bisschen gute Menschen werden oder ein bisschen besser sind da sind, sondern das ist eine Kraft in uns, die eigentlich uns dazu befähigt, dass Jesus in uns leben kann. Also es ist nicht eine Kraft, dass wir einfach mit Jesus leben können, sondern Jesus in uns. Und darum sehen wir, was das für ein Wahnsinnstag war von Jesus Christus am Kreuz. Und er sagt, hey, der Sündensold ist der Tod, im Römer 6, 23. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und darum sagt Gott Jesus da in dieser Situation, hey, ich habe das Wasser, das nicht mehr wird, das dich wird so lebendig machen, dass eine vollständige Umkehr möglich ist, dass dein Geist lebendig wird sein. Aber die Frau, die hat es immer noch nicht begriffen. Hoppala. In Vers 15, ja, das ist keine Folie, sagt sie, ja, gib mir doch so Wasser. Und auch noch ganz frech, gib mir doch so Wasser, dann muss ich nicht mehr da rausjumpeln, die Hitze raus. Wäre noch recht praktisch. Sie verspottet da Jesus weiterhin. Komm, zeig mir, wie das geht. Und ich glaube, das ist so eine typische Reaktion von einem Menschen, der ja, ein Stück resigniert hat und doch hofft, dass sie das noch Hilfe da ist. Vielleicht ist es auch wieder ein Hilfeschrei gewesen. Wir dürfen nicht zu hart mit dieser Frau aufs Gericht gehen, wenn sie mit Jesus so, sag jetzt mal, frech umgeht. Sondern sie ist immer noch dran und hofft, vielleicht kommt da die Hilfe. Sie hat immer noch da ihre Sinnlosigkeit vor Augen. Und jetzt kommt der Moment, wo sich Jesus ganz offenbart und sagt, hoppala, jetzt habe ich einen Durcheinander, Entschuldigung. Genau, und sagt, hol deinen Mann. Jetzt fokussiert sich Gott, Jesus, weiterhin auf die Situation von dieser Frau und spricht sie genau dort an, wo ihr wunder Punkt ist. Zuerst hat sie so schnippisch geantwortet, gib mir doch von dem Wasser, der Dialog um das Wasser, und jetzt wechselt Jesus das Thema und sagt, ja, hol doch deinen Mann, dann machen wir das zusammen. Und trifft sie genau dort, wo es ihr wehtut. Und die Frau, die trifft das mit voller Wucht. Und wir haben das vielleicht auch gehört in ihrer Tonlage rein. Plötzlich sagt sie, ganz resigniert, ich habe keinen Mann. Die Antwort mag vielleicht zuerst falsch klingen und ist doch richtig. 5 hat sie gehabt. Und mit dem, was sie jetzt zusammenlebt, das ist nicht ihr richtiger Mann. Und darum sagt sie, ich habe keinen Mann. Ich habe keinen, der mir Geborgenheit gibt. Ich habe keinen, der mir ein Stützen ist. Ich habe keinen, der treu ist. Ich habe keinen, der mir mit dem schweren Leben hilft, als Samariterin. Und dann verstoßen von den Samaritern. Das lange schon, dass wir mit den Juden Streit haben. Jetzt haben wir nicht mal mein eigenes Volk. Hat mich gern. Ich bin allein gelassen. Keiner will mit mir zu tun haben. Ich habe keinen Mann. Ich habe keinen Gesell, der mit mir unterwegs ist. Und jetzt fangen wir vielleicht auch an zu verstehen, warum Jesus das Gespräch überhaupt angefangen hat. Die Not, die er gesehen hat, aber auch die Liebe, die er für die Frau verspürt. Und das gefällt mir so an der Bibel. Und jetzt vielleicht Klammer auf, wenn wir so die Bibel durchlesen, all die, ich sage jetzt mal, gescheiterten Existenzen, das fasziniert mich immer wieder. Da sind keine Helden unterwegs. Das zeigt jetzt die Frau, das zeigt nachher die Jünger, die wieder nichts verstanden haben. Da ist ein David, der scheitert. Da ist ein Petrus, der versagt. Da ist ein Paulus, der Schwierigkeiten macht. Endlos könnte man aufzählen. Einfach die Menschen, die Schwierigkeiten haben, bis sie Gott begegnen, Gott das wieder korrigiert, sie aufrichtet und aufstellt. Also wir sind nur 2 in den Sinn gekommen, wo man das nicht sagen kann. Das ist Ruth und noch der Stephanus vielleicht, aber der ist relativ früh gestorben, kann man so sagen. Also, aber sonst Helden, ein Buch voller gescheiterter Helden. Wie du und ich. Und das fasziniert mich so. Mit dem kann ich mich identifizieren, auch wenn es jetzt da in dieser Situation eine Frau ist. Man könnte verstehen, was da vorgeht in diesen Menschen. Und jetzt merkt die Frau, also Klammer zu, jetzt merkt die Frau plötzlich, da steht jemand Besonderes vor ihr. Da ist ein Mann, der kann mir helfen. Und jetzt passiert etwas ganz Spezielles, also wenn man jetzt den Kontext liest. Die Frau jubelt jetzt nicht oder springt auf oder irgendwas, sondern sie macht das, was man macht, wenn man unsicher ist, wenn man anfängt, Gott zu einem zu reden, wenn man das Gefühl hat, ja, ist das jetzt wirklich Gott, ist das wirklich so? Sie fängt eine theologische Debatte an. Sie fängt plötzlich an, Herr, ist es richtig, dass wir da oben beten zu diesen Bergen? Sie haben dort oben den Tempel gehabt, vis-à-vis von ihrem Ort, wo sie wohnt. Ist das gut? Sie lenkt völlig vom Thema ab. Redet irgendwie über die Zeit, wo man in Jerusalem arbeiten soll. Völlig konfus. Also die Diskussion macht gar keinen Sinn. Also wenn Jesus mir begegnet und sagt, hey, und ich merke, da ist jemand, der zu mir redet, tief in mich hineinredet, fange ich dann auch an, so ums Zeug rumschnurren. Wahrscheinlich eben schon. Es wird mir unangenehm. Gott tüpft den Punkt in meinem Leben. Und vielleicht habt ihr das bei euch auch schon erlebt oder beobachtet, wenn Gott euch ganz konkret anspricht, die 1000 Ausreden, die wir haben, die 1000 Sachen, die mir dann in den Sinn kommen, oh nein, das kann nicht ich sein. Nein, also der Vers, der gilt nicht für mich. Oh, die Begabung habe ich gar nicht. Weißt du, ich kann das auch theologisch erklären, warum ich das nicht machen kann. Und so kommt man sich ein bisschen vor in dieser Situation. Vielleicht möchte die Frau einfach auch zeigen, schau, ich bin im Fall auch fromm. Ich habe auch eine Ahnung von der Bibel. Ich weiß auch, um was es geht. Vielleicht möchte sie sich auch rechtfertigen und sagen, weißt du, das stimmt schon mit diesen 5 Männern. Sie ist noch nicht ganz knackt von Jesus. Sie hat immer noch Ausreden. Sie möchte sich ein Stück weit auch rechtfertigen. Vielleicht biblisch rechtfertigen. Das kennen wir auch in Diskussionen, wenn man vielleicht mit Menschen redet, wo Menschen sagen, weißt du, ich bin gar nicht so schlecht. Ich habe schon ein paar Fehler, aber das macht nichts. Und das haben wir doch vor 2 Wochen auch gesehen, wo es nicht darum geht, ob du gut oder schlecht bist, sondern dass du Gott verachtest, seine Gesetze verachtest, sein Wort an dich. Zeit fehlt jetzt leider, um auf diesen Dialog einzugehen, wo höchst spannend ist, aber auch sehr, sehr komplex. Ich muss auch zugeben, es hat mich ein bisschen überfordert in der Vorbereitung, ist auch sehr viel Geschichtliches dahinter. Aber Jesus schließt den Kreis, und jetzt komme ich zu der Folie, wo ich schon 50 Mal vorgekumpelt bin. Jesus schließt die Diskussion ums Gebet, wo man soll anbeten soll, wie es funktioniert, und sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das zeigt, und da schließt Gott Jesus auch das, was er vorher gesagt hat, mit dem lebendigen Wasser. Das ist nicht irgendwie aus dem Zusammenhang herausgerissen, sondern jetzt kommt er auf den Punkt, um was es eigentlich geht. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dieses Müssen, das macht, glaube ich, noch am einen oder anderen vielleicht Mühe. Was ist das Müssen? Und ich kann dich beruhigen, das Müssen, das ist kein Tun. Wir können das gar nicht. Wir können nicht etwas machen, dass wir Gott im Geist anbeten können, sondern das ist ein Zustand. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du auf Amerika in die Ferien willst, dann musst du einen Pass haben. Und wenn du den Pass nicht hast, dann reist du nicht auf Amerika. Also es geht um einen Zustand. Wenn du das lebendige Wasser von Jesus hast, dann hast du das lebendige Wasser von Jesus da redet, dann hast du Zugang zu Gott, dann bist du lebendig. Dann bist du das Wesen, das mit Gott in Kontakt treten kann. Dann hast du das Privileg, ein Kind von Gott zu sein. Ein wunderbares Privileg. Wir sind lebendig und nicht mehr tot. Unser Leib wird zwar irgendwann sterben, aber unser Geist wird leben. Und wir werden zu einem lebendigen geistlichen Wesen. Und nur lebendige Wesen haben Zugang zu Gott, weil alles, was tot ist, hat nichts von Gott verloren. Und Gott hat uns lebendig gemacht durch Jesus. Also wenn wir, Gott ist Geist, nicht irgendein komisches Wesen, sondern auf den lebendigen Geist, die Persönlichkeit, dann sind wir dadurch privilegiert, weil wir auch lebendige Wesen geworden sind durch den Heiligen Geist. Also du kannst dich aufhören, dich da anstrengen, wie muss ich das machen, sondern es langt, dass du die Beziehung, die lebendige Beziehung zu Jesus hast. Und dann bist du das Wesen, das in deinem Geist kann arbeiten und in Wahrheit arbeiten kannst. Und jetzt macht es bei dieser Frau langsam Klick. Ah, ich weiss, dass der Messias kommt, sagt sie. Der da Christus heisst. Wenn der kommen wird und uns alles wird verkünden, dann werden wir das auch verstehen, dann gehören wir auch dazu. Und dann sagt Jesus der wunderbare Satz, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Und die ganze Geschichte geht dir jetzt auf. Und jetzt findet plötzlich eigentlich erste Begegnung mit Jesus statt. Vorher hat sie einen Juden getroffen, einen Wanderprediger, vielleicht noch einen Rabbi an den Kleidern, der hat sie erkannt, hat mit ihm geblödelt. Aber jetzt begegnen sie tatsächlich Jesus Christus. Und jetzt findet die Veränderung statt, die wir vorher am Anfang gehört haben. Und zwar sofort. Sie ist sofort das Werkzeug von Gott. Sie wird ihrer Schuld bewusst. Sie springt in das Dorf raus und sagt, hey, der hat mir alles gesagt, was ich falsch gemacht habe. Sie bringt alles ans Licht. Sie will all teilhaben an dieser Veränderung. Das ist das wunderbare Wesen von Gott, wenn wir verändert werden. Wo wir plötzlich von unserer Schande, die wir haben, die Schande wird plötzlich zum Zeugnis. Das, was wir verbrochen haben, kommt das Licht. Und was das Licht kommt, wird plötzlich zu einer wunderbaren Kraft. Das, was du falsch gemacht hast in deinem Leben, kann Gott wirklich plötzlich zu etwas Wunderbarem machen. Indem du es ans Licht bringst, dass alle davon hören dürfen und das in Ordnung bringst. Von einem Moment auf den anderen ist die Frau verwandelt. Wir sind nicht mehr einfach am Jesus, dem Rabbi begegnet. Und ich glaube, viele Menschen in ihrem Leben beschäftigen sich mal mit dem Jesus. Haben mal ein Gespräch über den Glauben. Aber leider begegnen nur ganz wenige Menschen Jesus Christus tatsächlich, der kann sagen, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin der versprochene Messias. Der die Umkehr kann bewegen. Und ich finde es noch herzig, ein kleines Augenzwinkern von Gott, wenn man den Text lesen. Und sie ließ den Krug stehen und lief davon. Einfach der Krug, der hat mich so fasziniert, der braucht sie jetzt nicht mehr. Sie ist eigentlich mit dem Krug rausmarschiert, hat den da hingestellt, sind relativ gewichtige Dinger. Wahrscheinlich haben da 10, 20 Liter Platz, macht 20 Kilo. Ist nicht wenig. Hat den rausgeschleppt und lässt nicht einfach stehen. Schau, ich brauche den Krug nicht mehr, ich habe jetzt etwas ganz anderes. Schau, du brauchst das nicht mehr in deinem Leben, das du vorher gehabt hast. Auch als Christ, der dich von Gott abhält. Wenn Jesus plötzlich zu dir redet und sagt, hey, ich bin es, der mit dir redet, dann brauchst du keine theologische Debatte mehr, dann brauchst du nichts mehr. Dann kannst du einfach sagen, wow, cool, und springst raus und machst das, was Gott dir aufträgt. Ich finde es ein wunderbares Bild, wo Jesus zeigt, wie er mit uns umgeht, wie er uns lieb hat, wie er unsere Fehler kennt, wie er mit denen kann etwas machen kann. Und uns umgehend als Werkzeug brauchen. Und das ist etwas, das immer wieder stattfindet. Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Wir lernen Jesus immer mehr kennen. Und Jesus geht immer den Schritt mit uns, wo wir bereit sind, wo wir zulassen. Das ist also nicht einmalig Bekehrung und dann sind wir unterwegs mit Jesus, sondern Jesus redet immer wieder zu dir, wird immer wieder Korrekturen anbringen, wird immer wieder zeigen, das ist gut, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten. Immer wieder ein Dialog, ein wunderbarer Weg mit ihm zusammen. Und solange wir den Weg gehen, ist es tatsächlich so, dass wir keinen Durst mehr haben müssen. Wer in mir bleibt, wie beim Rebstock, der Rebstock, wo das Wasser durchfließt, wo Frucht bringt, die Geschichte kennen wir aus Johannes, auch später, ich glaube 14. Wenn wir da dranbleiben, dann haben wir keinen Grund mehr, irgendeinen Ersatz zu finden. Am Schluss geht es immer nur um einen Ersatz. Zurück ins Hobby, mich doch im Tät und verwirklichen, weiss ich was. Das Hobby ist gut, der Beruf ist auch wichtig, aber bleib dort, wo Jesus dich anstellt. Und wir sehen, am Schluss das zusammengefasst, gib mir zu trinken. Jesus spricht dich so an, dass du ihn verstehst. In dieser Situation, wo du bist. Das finde ich extrem tröstlich. Du musst dir nie Sorgen machen, dass Gott nicht so redet, dass du es verstehst, dass du es nicht verstehst. Hole deinen Mann, ist für mich Sinnbild. Er kennt deine Sorgen. Bei ihnen ist es Geborgenheit. Die Sehnsucht nach Geborgenheit gewesen. Das ist ein Grundwunsch, den wir alle Menschen haben. Aber bei dir ist vielleicht etwas anderes. Bei dir ist vielleicht eine andere Sorge, die du hast, andere Schwierigkeiten, auch als Christ, wo du wieder in die Hände genommen hast, wo du wieder aufgelupft hast, du hast schwere Krug mit diesen 20 Liter auf dem Grind oben unterwegs bist und fast eingehst und einfach nicht magst. Und Jesus sagt, hol deinen Mann, ich kenne deine Not, ich kenne deine Sorgen, das ist das, was du musst ans Licht bringen. Und wer Jesus dann annimmt, dem wird nicht mehr dürsten. Das ist etwas, wo wir erleben dürfen, wenn wir dranbleiben an ihm. Und ich bin's, der mit dir redet, die Begegnung mit Jesus, die dich immer wieder wird ganz verändern. Du bist befreit, und zwar für einen Dienst. Du bist befreit von dem schweren Wasserkrug. Ich glaube, wenn sie den Wasserkrug mitgenommen hat, zurück auf Sychar, oder das Kaff heisst, sie hat ewig gehabt, bis sie dort vorne ist. Aber ohne Krug hat sie können früher springen, hat noch Luft gehabt, um zu erzählen, da ist der Messias, da ist einer, der mir alles gesagt hat, und ich falsch mache. Lass den Krug stehen. Es geht besser ohne. Ich bin so mit dir redet und dann darfst du das machen, was Gott dir aufträgt. Und was ich noch spannend finde am Schluss von dieser Geschichte, wir sehen dann, die Samariter laden ihn ein, es ist eines der wenigen Völker, wo ihn bedingungslos aufgenommen hat, wo ihn betet, bleibt noch zwei Tage, hat er dann mit der Galiläer einen Streit gehabt, beziehungsweise sie mit ihm, sogar dort, wo er die 5000 gesättigt hat, einen Tag später haben die das schon wieder vergessen, gib uns besseres Brot und so weiter. Aber die Samariter, die haben gesagt, hey, bleib da bei uns. Und wir wissen, dass es ein Samariter geworden ist. Aus dem verspotteten Volk redet heute jeder von diesen wunderbaren, barmherzigen Samaritern. Wie Gott, wenn wir das machen, was wir tun, was wir sollen, in seinem Namen, nicht nur dich, sondern ein ganzes Volk, eine ganze Geschichte kann verändern. Durch das, dass wir einfach ein Werkzeug werden von ihm. Werden wir doch auch zu Samariter, zu barmherzigen Frätiker, zu barmherzigen Illnauer und Tagelswanger, die bereit sind, ins Dorf zu springen und von Gott zu erzählen. Wir beten. Vater im Himmel, danke vielmals für das Gespräch, das du hast mit dieser Frau, die uns aufzeigt, was du kannst bewegen, was du kannst verändern, durch all Widerstand, durch, selbst wenn wir nicht wollen, selbst wenn wir dich am Anfang noch verspottet, bleibst du dran, weil du unser Herz im Fokus hast, weil dich nicht abhalten, was wir rauslassen, weil dich nicht abhalten, wenn wir Barrieren aufbauen, du brichst alles nieder, nur um unser Herz in die Hand zu nehmen. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du am Kreuz von Golgatha gestorben bist und auferstanden bist nach 3 Tagen, um uns lebendig zu machen. Du machst uns lebendig, nur du. Und du hast das Wasser, das hilft, dass wir nicht mehr dürsten, dass wir dürfen wissen, wir haben einen Platz in Ewigkeit. Wir sind lebendig, nicht nur ein bisschen krank gewesen vorher, sondern vom Tod ins Leben auferstanden. Dafür danken wir dir. Amen. Genau, du machst mich lebendig. Vielleicht kennt ihr das Spiel, das hat man früher noch gespielt, so mit den Kindern. Da hat man so einen Löffel, so einen Superlöffel, und auf dem Löffel oben ist ein Ei. Und dann ist das Ziel, von da dort rüber zu laufen, ohne dass das Ei runterfällt. Kennt ihr das Spiel? Und mein Glaubensleben hat zeitweise auch ein bisschen so ausgesehen. Und zwar bin ich mit dem Ei unterwegs, mit Gott. Und immer wenn das Ei runterfällt, habe ich das Gefühl, ich muss wieder zurück an den Start. Gott kann mich nicht mehr brauchen, mein Ei ist runtergefallen, ich muss wieder den Weg zurück. Ich bin nicht fähig und muss wieder von vorne anfangen. Und wie früher mir sehen, ein Abkehr ist ein grösser Frust. Und ich glaube, vielleicht nagt das an dir auch, dass du vielleicht das Gefühl hast, Gott kann dich nicht brauchen in dem Moment, wie du gerade bist. Das ist eine riesige Lüge von Satan. Und das haben wir auch in dem Beispiel gesehen. Das ist nicht nur für die Leute, die Gott noch nicht kennen. Das gilt auch für dich. Noch viel mehr. Du, der ein Kind von Gott bist.